zweiten Bericht geht es um ein Geschäft für Babyartikel, wo eine schwangere Angestellte entlassen hat.
Möchte ich die erste von zwei Sendungen über Südafrika und über die Beziehungen von der Schweiz zu Südafrika anfangen.
Wie denn die Audrey Lorde geheiratet hat und zwei Kinder hat, das konnte ich mir eigentlich nach der Lektüre von dem Buch nur schlecht vorstellen. Darum war meine erste Frage an die Audrey, wie denn das dazu?
Laura Sommerpause.
40 Jahre widerständig.
Tauchen wir ein ins Archiv.
Ja, liebe Freunde und Freundinnen, das zweite Teil von Sendung Kurdistan gestern und heute beginnt in einem zweiten Teil an. Wir haben, wie vorgestern mal angekündigt, diesmal wird die Teil der Sendung damit sich befassen, dass kurdische Gesellschaft und ihre geschichtliche Entwicklung, die Entstehung der modernen nationalen Befreiungskampf in Kurdistan und das Guerillakampf in Kurdistan. Aber einen anderen Punkt, der heute in unserer Sendung eine Rolle spielen wird, auch vielleicht aus einem aktuellen Anlass, wegen den letzten Ereignissen in Kurdistan durch Iran und Irakkrieg, ist die Öffentlichkeit daraufhin aufmerksam geworden, in dem Staat Hajra chemische Waffen eingesetzt worden sind. Das Land Kurdistan, das im Mittleren Osten ein wichtiger Knotenpunkt ist, lenkt die Aufmerksamkeit auf sich durch Iran und Irakkrieg. Und darauf abzuleitend, die Rolle des kurdischen Revolutions macht sich deutlich und ist auch ein entscheidender Punkt in der Region. Das letzte Massaker wurde am 15. März 1988 durchgeführt, in dem die Irak deutlich eingesehen hat, dass dieser Staat unter ihrem Kontrolle außer ihre Kontrolle geriet und dieser Staat völlig niedermetzelte und in dem 5000 Leute ums Leben kamen. Interessant war es, dass diejenigen, die diesem Macht unterstützt haben, sogar diese Waffenmöglichkeiten geliefert haben, die sie das später produzieren können, danach nur bei den verbalen Protesten geblieben sind. Wenn man dieses Ereignis mit anderen Entwicklungen vergleicht, so zum Beispiel wenn in Palästina jemand der Arm gebrochen wird oder wenn in Südafrika jemand ums Leben gebracht wird seitens der Polizei, im Vergleich zu dem Ereignis in Kurdistan, doch ist die Protest der Weltöffentlichkeit sowohl auch der linken Kräfte sehr schwach. Nun, das am Rande bemerkt, kommen wir eigentlich zu dem Inhalt unserer heutigen Sendung. Wie angekündigt, werden wir uns heute einen Teil mit dem Gesellschaft Kurdistan befassen. Wie bei vorigen Sendungen angekündigt, ein Land, der Kurdistan heißt, 450.000 Quadratkilometer fast, hat ihre Vorgeschichte durch den Merer. Merer sind die Vorväter oder Vorfahren der Kurden. Nach all dem in der Feudalphase oder in das Sklaventum gelang es diesem Volksstamm Kurdistan, also Kurden, eine 100-jährige Unabhängigkeit, eine Entwicklung, die sie 100 Jahre lang durchhalten könnten. Nämlich dadurch, dass sie dieses Volksstämme allmählich sich zu einer Mehrderföderation gründeten und indem sie sich gegen die Zentralsysteme weigerten. Erst danach, wo diese Mehrderföderation sich schwächte und wo die zentralen Regierungen und die zentralen Mächte sich stärken, damals Perser und Osmanen, gelang es denen, die Kurdistan in zwei zu teilen. Im Jahr 639 durch ein Abkommen, der damals Kastri-Schirin heißt, wurde offiziell Kurdistan in zwei geteilt durch Perser und Osmanen. Vorher begann die Strömung der Türken in Fernen Osten dadurch, weil dieses Gebiet durch klimatische Bedingungen, sei es auch durch Bevölkerungszuwachs, dass sie da keinen Boden mehr finden, folgedessen sich in der Richtung der Nahen Osten bewegten. Ein Volksstamm, damals Türken, jetzt immer noch Türken, begegnete sich im Gebiet, sich einen sesshaften Platz zu suchen. Von ihrem Charakter her, wo sie immer auf dem Pferd reiten und auch kriegerische Einstellungen hatten, begannen sie in diesem Gebiet völlig neue Einrichtungen einrichten, was alles auf dem Krieg vorbereitet ist. Damals noch eine aktuellen Anlass war, dass in der Region das Islam sich stark verbreitete, waren die Türken schlau, haben das eingesehen, um da sich festzumachen und um da ihre Macht zu ergreifen, eigneten sie sich diese Ideologie des Islam. Sie wurden schneller islamisiert, nahmen sie diese Religion an und folgedessen waren sie die Krieger oder waren sie ein Volksstamm, der diese Islam-Ideologie in der Region verbreitete. Allmählich danach begründete sich das Osmanische Reich, was später in der Region von Ägypten bis Wien sogar eine Rolle spielte. In damaligen Zeiten begannen auch seitens der Kurden Aufstände, die danach völlig total blutig niedergeschlagen wurden. Aufstände deshalb, weil sie sich gegen eine Zentralregierung geweigert haben, weil sie sich zum Beispiel die Steuern nicht bezahlt haben, weil sie ihre Söhne und ihre Kinder nicht zur Armee schicken, was damals sehr normal war und was sie, also wo sie sich unter dem Zentralmacht nicht unterwerfen wollten. Die Aufstände, eine damals zum Beispiel Revandus im Jahr 1831, dauerte bis im Jahr 1835. Ein anderer Aufstand, Bedinanle 1842, ein anderer Yezdanşer 1856. All das zur Geschichte im heutigen Tag der Kurdistan spielt sicherlich auch diese Entwicklungen, die geschichtlichen Entwicklungen in Kurdistan eine große Rolle. Nach dem Ersten Weltkrieg, wo das Osmanische Reich zu Ende ging und wo die Teilung, also die mehrfache Teilung der Kurdistan im Gange gesetzt worden ist, geschah es Folgendes. Es begann eine neue Republik sich gründen auf dem Erben des Osmanischen Reiches, nämlich der Türkische Republik. Die Türkische Republik, die sich damals begründete, auf dem Grund, gegen den Besetzermachten vorzugehen, gegen Franzosen, gegen Engländer und gegen Griechen. Dessen Führer Mustafa Kemal Atatürk hatte den Kurden große Versprechungen gemacht, wenn der Krieg beendet ist, dass sie den Kurden sogar eine autonome Stadt gewähren wird, dass all ihre Rechte also in dieser Republik beachtet werden. Doch aber nach dem Krieg, nachdem sie siegreich beendet worden war, war das nur eine Scheinversprechung. Später stellte sich das fest und das Wut des Volkes ging durch Aufstände wieder hoch. Es begann eine Zeit, wo Anfang der Republikbegründung im Jahr 1920 bis 1940, dass sie einen Zeitraum brachten, in diesem Gebiet eine totale Ruhe, eine totale Sicherung zu schaffen, um folglich danach ihre wirtschaftliche, sowohl auch politische Institutionen einzubauen können. Doch bevor wir weitergehen, hören wir nun ein kurdisches Musik.
Arrani, رجعني تزكي فمن علي الرحي رحي جاني لو تزكي فمن علي
Jetzt möchte ich mich auf einen Teil beschränken, auf Nordwestkurdistan oder Nord-Süd-Kurdistan, nämlich den türkisch besetzten Teil, dortige Strukturen, dortige Wirtschaftsstrukturen, dortige Sozialstrukturen, weil aus dem Grunde einmal die schwerwiegende Mehrheit des kurdischen Volkes in der Region, in dem besetzten Teil lebt und von der Fläche her auch, dass das der größte Teil ist. Und von daher, dass eine enorme Entwicklung auf dem Gesamtkurdistan macht und auch von dem nationalen Befreiungskampf her, dass das auch eine wichtige Rolle spielt. Im türkisch besetzten Teil, die wirtschaftlichen Strukturen sind folgendermaßen. Das türkische Kapital ist darauf basiert, nach der militärischen Besetzung von 1944 ab diesem Datum beginnen die staatliche Institution dort sich zu installieren. Die Investitionen gingen alle auf dem Staatswesen, die meistens darauf beschränkt sind, die Erdölvorkommnisse zu verarbeiten, sowohl auch die landwirtschaftliche Produkte zu bearbeiten. Folgedessen sind große Konzerne eingerichtet, die dortigen, dort vorkommende vorkommende Bodenschätze rausholt und verarbeitet im Westen der Türkei lagert. So zum Beispiel in einem Stadt Batman, das ziemlich im Osten der Türkei liegt, aber auch in Kurdistan liegt, dort wird der Öl verarbeitet und dessen wird da Öl rausgepumpt und dessen Verarbeitung ging wesentlich im Westen der Türkei. Und Baumwolle, landwirtschaftliche Produkte werden alles dort, also als Rohstoff gebraucht und als Rohstoff von den Besitzern, von den Bauern gekauft. Später wird das in anderen Teilen des Landes, sei es im Textil, sei es in Lebensmittel, in doppelten, sogar auch in vierfachen Preisen an der dortigen Bevölkerung verkauft. Das heißt, der türkische Kapital ist dort sesshaft und der darauf basiert, all seine Einrichtungen gehen von staatlichen Investitionen aus. Später wurde ein Straßennetz gebaut, der dieses fördert und dieses Produktionsmittel dorthin verschafft. Was danach so eine Folge hatte, dass diese Straßen auch teilweise dazu benutzt werden für militärische Zwecke, die danach auch umgebaut worden sind, wo sie jeden Dorf, sogar jeden Stadt oder jeden Gebiet unter Kontrolle halten können. Später, wo dieses Straßennetz nicht ausreichte, wurden in den verschiedenen Gebieten viele Dörfer zusammengestellt unter dem Titel Köykent, das heißt Stadt und Dorf, um die Entwicklung voranzutreiben, was ein Ziel war, dass sie das besser unter Kontrolle halten. Im Aufmerksamkeit gelang es dadurch, da diese Dörfer nur an dem Rande dieses Straßennetzes gebaut worden sind. Außerdem, in Kurdistan herrscht die totale türkische Finanzordnung. Zum Beispiel die Geldwährung ist das türkische Lira, die Banksysteme und Zahlung und alles ist das auch auf dem türkischen Teil basierende. Folglich dieses wirtschaftliche Entwicklungen entwickelte in Kurdistan eine Manket der türkischen Bourgeoisie, das heißt eine zweite Schatten, der sich nur in ihre Interessen dadurch sah, mit der Existenz der türkischen Kolonialismus, mit der Existenz der türkischen Regierung. Sie waren praktisch die zweite Arm oder eine Schatten, besser gesagt, der türkischen Mächte, um dessen Interessen dort zu verwirklichen. Folglich danach entwickelte sich eine andere Klasse, also feudale Compradorklassen, die die Interessen der türkischen Regierung und der türkischen Macht, sowohl auch den kolonialistischen Interessen, dort vertreten. Es gibt weiterhin in den Städten, wo die Leute von der Landproduktion nicht mehr viel hatten, und sich begeben in der Städte, wo in der kürzesten Zeiten, sowohl in die 3-4 Jahren, die Bevölkerung der Städte dreimal, sogar viermal gewachsen ist, folglich illegale Baugebiete entstanden sind, wo in der Nacht auf morgen total das Straßen gebaut worden sind, totale Siedlungen eingerichtet worden sind, die später eine potenzielle Unruhe geworden sind. Diese Leute waren alleine die, die entweder Handel getrieben haben oder auf dem Bau gearbeitet haben. Auf dem Land bleibt nur das Bauernschaft und das größte Maßen dem Großgrundbesitzer ausgeliefert worden ist, weil sie keinen selbstständigen Boden hatte, folgedessen, dass sie das nicht ernten kann. Es entwickelte sich weiterhin in diesen Staaten und auch in der folglich der Investition der türkischen Mächte, der türkischen Regierungen in den Städten ein Proletariat, eine Arbeiterklasse, was später im Jahr 1970 eine Grundlage schaffte um die Entstehung der modernen nationalen Befreiungskampf. Die Bauernschaft auf Kurdistan, der immerhin eine große Kraft ist für den nationalen Befreiungskampf, lebte folgendermaßen, bevor die türkische Regierung dort ihre alle Institutionen einrichtete. Es gab feudale Strukturen, die gibt immer noch, aber es gibt immerhin und gab auch eine Gemeinsamkeit, wo die Leute auf den Feldern gemeinsam arbeiteten, wo es zum Beispiel bei einem schlecht ging und dessen Ernte schlecht ausging, dass sie sich gegenseitig halfen. Aber das war eine auch der Tradition, dass man immer den Schwachen half. Wie gesagt, geprägt ist das Leben durch die Feudalstrukturen, aber auch durch den religiösen Vorstellungen, religiösen Denkweisen. Ein anderer Teil machte sich auch dadurch bemerkbar, weil die Bauern keine Felder hatten, keinen Besitz hatten, waren sie folgedessen gezwungen, auf dem Besitz der Großgrundbesitzer zu arbeiten, wo sie auf später totale Ausbeutung ausgeliefert sind und auch gleichzeitig die Unterdrückung der Großgrundbesitzer, aber als auch seitens des Staates. Sie müssten zum Beispiel für die Ernte des Agers auch die Steuern zahlen. Sie müssten auch für die Ernte des Agers auch den Schutz gewähren. Wenn sie sich dazu geweigert hätten oder hatten, wurden sie Angriffe der Regierung eingesetzt. Wenn sie zum Beispiel auf den Feldern nicht genügend arbeiten oder nicht produktiv arbeiteten, wurden sie dem Druck des Grundgutsbesitzers ausgesetzt. Ein anderer Teil der Gesellschaft bemerkbar macht, ist die Erziehung auf dem Land. Die staatlich getragene Erziehung spielt eine wichtige Rolle. Ab 1960 begann in dieses Gebiet also ein permanent steigende Schulbausystem. Und dieses Schulbauen werden meistens in Form der Internate durchgeführt. Die Kinder, sogar auch die in Grundschule gingen, wurden von den Familien geholt, in Internaten gesteckt. Es begann eine ideologische, also im wahrsten Sinne des Wortes, eine Gehirnwäscherei, dass die Leute total diszipliniert erzogen werden, jeden Morgen früh aufstehend, mit der Nationalhymne singend und danach auch schreiend. Stolz sind sie deshalb, weil sie Türke sind. All dies sitzt natürlich schon in Köpfen der Leute und in den weitigen Schulfolgen ging das immer permanent voraus. Das heißt, jemand, der in diesem Staatsapparat eine Posten besitzen soll oder will, müsste schon am Anfang an seine Identität aufgeben. Es ist nur eine Schande, sich also als Kurde zu benennen, sich zu Kurdentum bekennen. Sie sind einfach Türke und alles andere zählt nicht. Diese Erziehungsform wurde stark in dem Gebiet getragen, schwerwiegend auch in den Gebieten, wo vorher Aufstände waren. Weil man dort die Gefahr sah, dass die Spätgebliebenen oder die Nachgebliebenen ein enormes Potenzial bedeuten, die später auch eine solche Rebellion begehen sollen. Worauf ich hinaus will, dass dadurch auch die kurdischen Kindern, aber auch den späteren kurdischen Intellektuellen sehr, sehr schwer war, sich zu ihrem Eigentum oder sich zu ihrer Identität zu bekennen und auf den sozialen Ungerechtigkeiten einzugehen, die ihrem Volk, ihrem Region abtraf. Folgedessen entwickelte sich eine Moral oder eine Wertstellung, dass man sich selbst leugnete und auch in politischen Kreisen, die man als Oppositionelle sah, dass sie auch leugneten. Folglich diese leugnerischen Beispiele oder diese leugnerischen Entwicklungen waren diejenigen, die auf den Schulen waren und später Lehrer geworden sind, auch Beamte geworden sind, waren nicht für sich da, für ihr Volk da, nur um die Existenz des türkischen Nations zu schützen und den vorwärts zu bringen, den zu schützen. Sie waren einfach dafür da. Das war all die Folgen dieses Erziehungssystems. Bevor wir weitergehen, hören Sie ein kurdisches Lied, Gulasur, Rote Blume.
خوشای پر خوشای آذنیت من پر خوشای پر خوشای پر خوشای کردستان می خواش پر خوشای پر خوشای آذنیت من پر خوشای پر خوشای پر خوشای کردستان می خواش
politischen Strukturen her begann es ein zentrales System zu entwickeln, der von Ankara aus gesteuert ist, zum Beispiel ein Nationalparlament, Städteräte etc. und so weiter. Die Abgeordneten waren all die, die am Anfang, bevor sie eintreten, darauf schwören müssten, dass sie die Ehre der türkischen Nation, dass sie die Ehre des Landes, dass sie die Einheit der Türkei schützen werden, und daraufhin müssen sie schwören und ihre Tätigkeit weiterzuführen. Auch jemand, der in diesem Gebiet als Abgeordneter gesendet wurde, müsste auch all dieses sagen, damit er also einfach als Abgeordneter treten kann. Das heißt, es ist von Anfang an schon verboten, dass eine politische Organisation, eine politische Partei, auch eine Vereinigung zu gründen, der den Namen Kurdistan behält. Später wurden diese Tabus gebrochen, allerdings durch langwierigen Kampf, durch einen Kampf, der auch eine neue Moral, eine neue Vorstellung, neue Ideen geschaffen hat. Nun möchte ich aufgehen auf die Entstehung der modernen nationalen Befreiungskampf. Dies tritt in Jahren 1973-74, wo die anderen nationalen Befreiungskampf